Gut.
Also, lassen wir los.
Los jetzt.
Wir reden gerade über den FC St. Gallen, der Glücks-Betim Fazliu. Wenn man richtig ausspricht, sein Glück hat sich irgendwie erledigt. Hat verloren. Wir reden über Ferrari, wir reden über Golf, wir reden über den Romagnosi und über Baseball und noch viel mehr. Und es wird kontrovers. Es gibt fast eine Schlägerei bei uns.
Fast.
Gerade.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie Macken wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Jetzt
geht's los.
Fangen wir an.
Gut.
Also gut, es ist so.
Der FC St. Gallen
hat verloren am Wochenende. Gegen FC Thun haben wir nicht unbedingt damit rechnen.
Vor allem nicht, wenn der Bettim auf dem Platz steht.
Und da damit fängt das Schlamassel schon an. Das war eigentlich unser Lieblingsspieler diese Saison, darf man glaube ich sagen. Betim Fazliu. Wie glaubt der Schweizer normalerweise den Nachnamen ausspricht, wie wir aber gelernt haben, eigentlich. Und zwar, das wäre jetzt dein Einsatz, um zu sagen, wie man es korrekt sagt, wie du immer so Freude hast daran, das zu sagen.
Ja, weil wir das gelernt haben.
Mhm. Wir fragen jetzt einfach ab. Der Hörer kann selber überlegen, ob er es noch weiss, wie man es korrekt ausspricht. Das stimmt, ja, genau. Betim Fazliu.
Genau.
Wer sich als Insider will, der sagt Betim Fazliu. Glückes Betim. Es hat aber tatsächlich nichts mehr genützt. Also das Glück muss er sich mindestens vorderhand wegnehmen, die Zuschreibung. Er sei der Glücksbringer nach. Ich habe aufgeschrieben, 21 Spiele, 18 Siege, 3 Unentschieden. Das erste Mal Niederlage für den Betim.
Gut, die letzte Niederlage war irgendwie bei der U21, oder?
Mhm.
Gegen Red Star Zürich, glaube
ich. Exakt.
Danke, Max Kern. Ja gut, ich meine, so eine Serie geht irgendwann zu Ende im Sport. Das ist ja nicht... nur im Aufhängen das Ganze. Es sind ja noch andere auf dem Platz.
Zehn andere.
Dass man gegen Thun verliert in so einer Phase. Ja. Ist nicht nur unglücklich, würde ich sagen.
Ja gut, das ist jetzt ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich eben am Schluss dieser Mannschaft doch Substanz fehlt über 36 Matches. Vor allem jetzt über die intensive Zeit mit 13 Spielen in relativ kurzer Zeit nach der Corona-Pause gegen Konkurrenten wie IBE, die ein deutlich breites Kader hat, zu bestehen. Also da sehe ich am Schluss jetzt schon, ja, dass sich wahrscheinlich die IBE-Qualität jetzt so langsam an von Türen setzen. Der FCB hat man schon abgeschüttelt, da sind noch theoretische Chancen rum. Mittwoch zu oben könnte man sich auch also noch einmal anroppen von Seiten des FCB. 6 Punkte Rückstand auf FC St. Gallen. Wer weiß? Ich glaube jetzt St. Gallen. Ja, das ist der Anfang vom Ende von den Meisterträumen, glaube ich. Und wenn man schon sieht, dass sogar der Betim nicht mehr nützt, ja, dann ist der Fall eigentlich klar.
Das war ein Ausrutscher gewesen. Das gibt es ab und zu. Es läuft nicht einmal in Deutschland oder in Italien laufen die Touren ohne Niederlage, ohne kleinen Ausrutscher. Das braucht es manchmal, um Kurskorrekturen vorzunehmen. Nachher. Dann werden nämlich wieder neue Energien ausgeschüttet. Und ich glaube, St. Gallen hat eine ganz gute Möglichkeit, das Ganze noch zu holen. Jetzt spielen sie gegen Basel und nicht vergessen, am Schluss, so hoffen wir, dass es dann so ist, dass es Finalissima gibt in Bern gegen IBE im letzten Spiel. Und man kann den St. Gallen nur raten, mehr Schützengarten zu trinken. Schützengarten 4 ist das immer gut.
Das ist immer,
nach dieser bitteren Niederlage, ein bitteres Bier, das tut gut.
Das ist eher kein, also ein gutes Bier ist es ja nicht wirklich, oder?
Ja, das kann man jetzt so nicht sagen.
Also Schützenpfützen habe ich gelernt.
Nur weil es jetzt dir nicht...
In meinen Aufenthalt in der Ostschweiz... Also sogar kritische Stimmen intern, die sie so bezeichnen.
Blasphemie.
Nein, das ist nicht Blasphemie. Das ist ein vernünftiger Blick auf die Dinge. Der ist ja manchmal ein bisschen trüb nach zu viel Schützengarten. Das ist wahrscheinlich das Problem. Das ist, der Punkt ist ja die ersten zwei und dann kommt es eh nicht mehr drauf an, wie es genau schmeckt.
Das variiert wahrscheinlich je nach Toleranz.
Nach Tagesform.
Manchmal langen zwei nicht, bis der Effekt einsetzt. Bei der irgendwo... sich gewöhnt haben. Ein
bisschen geübt sein.
An den Effekt.
Ist immer ein
nicht alkoholfreie Bier, muss man sagen. Könnte natürlich auch eine reinigende Wirkung haben, wenn man sich jetzt mit Schützengarten quasi den Frust von der Seele getrunken hätte und dann neue Energie schöpft und neue Hoffnung. dann IB schlägt und den Dritt wieder findet. Oder zuerst mal Basel,
muss sehr, eben, genau.
Und dann vor allem keinen Ausrutscher mehr hat. Dann muss man können im letzten Match, wobei IB daheim, ja, vielleicht ist dann der Druck zu gross für IB. Wobei.
Für IB? Nein, für St. Gallen ist er ja zu gross. Das ist ja das, was wir im Moment gesagt. Also wenn wir das St. Gallen-Programm...
Ich rede jetzt vom Endspiel quasi, von der Finalissima. Okay. Wenn dann IB quasi nicht verlieren darf, dass es dort eine Konstellation gibt, wo es von St. Gallen als dann Aussenseiter einfacher ist. Das vielleicht. Ist vielleicht eine Überraschung. Aber von dem... Das, auf das muss man eigentlich hoffen, dass es bis zum Schluss spannend bleibt.
Das muss man definitiv, mir fehlt ein bisschen den Glauben. Also eben jetzt Basel am Mittwoch ja, oben, dann geht es auf Zürich.
Du bist Nordwestschweizer, oder?
Dann geht es auf Zürich. Dann muss man in Zürich antreten. Die sind jetzt ausgeruht und haben auch wieder dürfen trainieren jetzt nach der Quarantäne. Dann Xamax daheim. Ja, die muss man natürlich schlagen, logischerweise. Aber für die geht es dann wahrscheinlich... Oder womöglich tatsächlich um alles. Das hat man gesehen, gegen einen FC Thun, was ähnlich war, hat man es nicht geschafft, die drei Punkte zu holen. Und dann das Endspiel gegen IB. Weiss nicht. IB dagegen, jetzt Big Samax auswärts. Dann Luzern, auch nicht so furchtbar gut im Strumpf. Sion im Abstiegskampf. Dann St. Gallen, ja, der Heide. Dazu hat man die zwei Matches schon gewonnen gegen St. Gallen. Nein, sag dir einfach, wie es ist.
St. Gallen ist der Match gegen Xamax. Können sie nur verlieren, sagst du, und für IB ist es einfach, weil sie quasi gegen Xamax spielen können.
Nein, IB weiss, wie man so ein Match gewinnt.
Die gleiche Voraussetzung, Xamax muss ja gewinnen. Oder? Sie haben jetzt mal einen Anfang gemacht, gewonnen. Aber die müssen weiter gewinnen. Also für die ist jetzt jedes Spiel ein Endspiel, wenn die da unten rauskommen, das Wunder noch schaffen. Also, natürlich ist IB Favorit gegen Xamax, logischerweise. Aber das Gleiche gilt ja auch für St. Gallen.
Aber IB hat Rüstzeug, um so ein Match zu gewinnen. Man, St. Gallen bin ich dann eben nicht sicher, wenn es hart auf hart geht.
Ich versuche das irgendwie zu konstruieren.
Ich merke es.
Und nicht alles schon entschieden ist. Von dem lebt ja die Meisterschaft im Moment, dass es oben und unten Spannung hat. Und das werden wir konservieren bis zum Schluss, falls möglich. Und da hilft die Schützengarten. Reinleeren, Deckel drauf, konservieren und dann wird es gut.
Das ist ein abgestandenes Schützengarten ist noch schlimmer als ein frisches Schützengarten. Nein, also was man muss sagen, ich wünsche ja diesen St. Gallen, dass sie tatsächlich dranbleiben bis zum letzten Spieltag, dass sie irgendwie in dieser Finalissima, ich finde es eigentlich ein furchtbares Wort, jetzt habe ich es gleich selber gesagt.
Nein, das ist furchtbar.
In der Finalissima, das ist das Äquivalent zu der Bell im Schweizer Eishockey, ist bei uns eben, also Bell bezeichnen. Nein, also in zwei von drei Matchen, die bis jetzt gespielt wurden, sie hat eben gewonnen in dieser Saison gegen St. Gallen. Ein 3-2, ein 4-3. Dazu hat es ein 3-3 gegeben. Also was sicher ist, es gibt ein paar Go. Das finde ich schon mal nicht so schlecht.
Gut, etwas muss ich noch sagen. Eine Einwand habe ich.
Oh.
Wegen dem Wort Bell. Wir versuchen das bei uns ja zu vermeiden. Das sind nur die...
Aber nicht immer erfolgreich.
...geschätzten vom durch und durch langweiligen Tagesanzeiger, wo deren Wort... verschwenden, muss ich sagen, inflationär brauchen, die Bell, oder, nein, furchtbar,
zurück zu dir. Brauchen wir aber manchmal auch. Ja, habe ich bei uns auch schon gelesen.
Wenn es nicht anders geht.
Dann rollt es mir, das geht
schon anders. Finalismen nicht mehr wiederholen zu oft. Man könnte einfach Endspiel sagen, wobei End Silber dazu ist immer ein bisschen,
kann schwierig ändern. Nein, muss ja nicht sein. Aber ich hoffe auf jeden Fall auf ein Finalspiel.
Finalspiel, wunderbar, passt.
Zum Saisonende zwischen Berner Sportclub Young Boys und dem Fußballclub St. Gallen. Und dann ist ja vielleicht der Glücksbett-Team tatsächlich am Schluss noch ausschlaggebend. Also unser Kollege Max Kern hat ja gerechnet und hat festgestellt, im Bett-Team sein Punkteschnitt ist höher als der von Messi und von Ronaldo in dieser Saison. Hat irgendwie 2,75 Punkte im Schnitt gehabt in seinen Einsätzen.
Gut, das ist jetzt eine schöne Spielerei.
Das ist eine sehr schöne Spielerei.
Nur ja, ziemlich irrelevant, weil St. Gallen ja nicht gegen Barcelona oder Real Madrid spielt.
Noch nicht. Aber nächste Saison. Nicht
gegen Valencia oder FC Sevilla oder Atletico, Madrazamacher. Auch die, gegen die nicht. Also,
das stimmt.
Für das ist ein bisschen konstruiert, aber macht Spass.
Ja, in seinem Teich ist er schon fast ein grosser Fisch.
Wir hoffen ja auf den Bettim, dass er das nochmal herbeugt.
Können wir auch den Bettim mal als Gast bekommen?
Die nächste Serie müssen wir anfragen. Wer müssen wir da fragen? Der Herr Hüppi?
Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob der Herr Hüppi persönlich Medienanfragen beantwortet. Aber ja, es gibt wahrscheinlich Kanäle, wie man an Bettim ankommt.
Von dem will ich nichts wissen.
Du hast jetzt einfach das Wort nichts, nein, schon sagen.
Ja.
Oh, apropos nichts, jetzt läutet mir... unseren geschätzten Blattmacher Ernst Kind rausgehen. Ich muss ihn leider wegdrücken, aber ich rufe ihn nachher zurück, versprochen.
Das sollte ja wissen.
Kollege aus der Ostschweiz, der das Wort «nünt» auch gerne verwendet.
«Nünt», das gilt auch für Scuderia Ferrari im Formel-1-Zirkus. Das dritte Rennen, letztes Wochenende in Budapest, Hungaroring, die Höchststrafe für Ferrari, überrundet von Lewis Hamilton und Mercedes.
Zum ersten Mal seit 2008.
Seit 2008, richtig. Silverstone ist das letzte Mal passiert, dort allerdings aufgrund von strategischen Fehlentscheiden, auch weil es nass war. Dort hat man aber Kimi Räikkönen vor allem mit zwei strategischen Fehlern zurückgebunden und schlussendlich sind beide Ferrari überrundet worden. Das Mal ist es rein aus dem Rennen raus passiert, wobei auch der Leclerc hat einmal die ganze weiche Reifen gekriegt und ist liegen geblieben. Mehr oder weniger im Kreuchgang nur noch vorwärts gekommen. Wobei der Vettel ist Sechster geworden, auch der überrundet. Also bei dem Team glänzt überhaupt nichts mehr. Dort ist der Lack total ab, seit dieser Saison. Lustigerweise, der Motor ist auch nichts mehr. Und der Motor ist eigentlich letztes Jahr noch das Beste gewesen, was Ferrari zu bieten hatte.
Was aber nicht unwichtig ist in einem...
Mit dem Makel, dass dort etwas nicht gestimmt hat. Also man hat geschummelt, das ist inzwischen klar. Der FIA verschleiert das Problem zwar, es wird ja nicht transparent gemacht, was dort wirklich passiert ist. Auf jeden Fall, Ferrari müssen die Motoren zurückbauen und jetzt laufen sie nicht mehr. Also sie laufen schon, aber sie duckern nur noch.
Einfach nicht so schnell. Und vor allem haben sie Schwein. Also was ist jetzt fünft in der Konstrukteurenwertung? Irgendwie so etwas... Und das vor allem dank dem, was Leclerc hat ja dort den zweiten Platz mehr oder weniger geschenkt bekommen zum Saisonauftakt. Irgendwie 9 Ausfälle, glaube ich. Also sprich, 18 von den 27 Punkten, die man geholt hat, sind mehr oder weniger. Ja, geschenkt ist das falsche Wort. Es ist ja auch eine Qualität, tatsächlich nicht vor dem Ziel bleiben zu stehen. Aber trotzdem, es lässt tief blicken. Der einst so stolz in Ferrari-Rennstall, so weit hinten. Und.
Also selbst Ferrari-Fans, also, die überhaupt nichts auf das Team holen, die sind mittlerweile konsterniert und da werden ganz harte Worte gebraucht. Es werden zum Teil sogar Witz gemacht, was noch schlimmer ist, über die Rohgurken. So etwas darf man eigentlich sonst gar nicht sagen, weil es meistens auch nicht vonnöten ist. Aber jetzt gibt Ferrari wirklich ein erbärmliches Bild ab. Auch die Teamführung um den Herr Binotto, wo sämtliche Führungspositionen auf sich vereinigt, wirkt nur noch ratlos.
Ja, also er tut sich entschuldigen, oder? Das heißt, es tut einem Fans leid. Ich meine, das ist eigentlich ja, recht, ja absolut...
Das will Ferrari-Fan nicht hören. Der will hören, was jetzt passiert, um das zu korrigieren. Und da kann nichts passieren, außer man greift wieder auf irgendwelche Mittel zurück. Ja,
vielleicht kann man wieder neu aufmachen.
Die nicht erlaubt sind. Aber es ist, ich meine... Eben, du hast es angesprochen, Konstrukteurswertung, nur Platz 5 für Ferrari, hinter Mercedes, Red Bull, McLaren und einen
Racing Point.
Nicht
Nein, ist Mercedes.
Force India, das Team, das nächstes Jahr Aston Martin sein wird, wo wahrscheinlich Sebastian Vettel Platz kriegt. Also Ferrari muss ja im Hinblick auf nächste Saison, klar, die neuen Karren mit dem neuen Reglement werden jetzt entwickelt, aber wenn du mal so einen Rückstand einhandelst, dann bringst du fast nicht mehr weg in der nützlichen Frist. Und Zeit hat Ferrari ja nicht, um sich wieder zu entwickeln, sondern die müssen eigentlich in jedem Rennen konkurrenzfähig sein. Darum könnte ich mir vorstellen, dass beide mal Köpfe rollen.
Ich bin gespannt. Also die Chance ist wahrscheinlich gross. Also diese Woche ist Pause, das Wochenende. Und dann geht es zu Silverstone und dort wird alles noch viel schlimmer, vermutlich. Weil dort sind sie immer schlecht. Beziehungsweise dort ist man, an und für sich wäre man jetzt mit dem Auto, das man jetzt hat, Spielberg, hätte man eigentlich müssen okay sein. Und ich glaube in Ungarn auch. Und jetzt... kommt eine Strecke, die eigentlich überhaupt nicht liegt, wo Mercedes deutlich besser müsste sein. Also eigentlich kann es jetzt, ich weiß nicht, also als Binotto hätte ich ein bisschen Angst um das, was jetzt auf mich zukommt. Also, oder
außer Wundermittel.
Oder ein Bauernopfer, kannst du auch noch irgendwie suchen.
Das macht das Auto nicht unbedingt schneller. Außer sie können einen identifizieren, der zu viel Öl reingekippt hat.
Zum Beispiel. Also,
aber eben, wie du es ansprichst, Silverstone, klassische Mercedes-Strecke, ein Haufen schnelle Kurven, wo die Daimler noch dominanter sind. Und dann hast du noch eben Racing Point, wo quasi eine Mercedes-Kopie soll von letztem Jahr mit einem Mercedes-Motor, der auch viel schneller ist als Ferrari. McLaren ist schneller als Ferrari. Und Red Bull hat einfach Max Verstappen. Der Red Bull läuft eigentlich auch nicht, aber der Verstappen ist einfach so ein fantastischer Pilot, der immer am Limit ist, dass der aus dem Auto eben das Beste rausholt. Permanent.
Das schnellste Ferrari sind übrigens die Alphas gewesen am Wochenende. 6 schnellste Rennrunden hat da unser Kollege Benoit rausgeschrieben. Der Herr Giovinazzi, die schnellste Ferrari PS-Rennrunde angelegt. Also ja.
Also die schnellsten Ferrari-Runden, ja.
Ja, genau. Was habe ich gesagt?
Ja, ja. Die schnellsten Rennrunden.
Okay.
Mit Ferrari-Motor.
Genau, excuse. Unsauber formuliert.
Nein, ist gut.
Die zwei Alphas, aber nachher so der Vettel, Leclerc, nur schneller als der Grosjean auf dem Haas. Also, ja. So viel zum neuen Hoffnungsträger. Sieht irgendwie, sieht zappenduster aus.
Ziemlich.
Gut, hat jetzt mal Pause. Noch Pause hat der NHL. Dort fangen die Playoffs an, Anfang August, beziehungsweise zuerst die sogenannte Playoff-Qualifikation. Vorher jetzt aber bekannt wurde, dass der Roman Josi, Captain von den Nashville Predators, Schweizer Nationalverteidiger, möglicherweise vor grossen Ehren steht. Nämlich, nominiert ist er jetzt schon mal für die Norris Trophy. Die Norris Trophy, mit der wird der beste Verteidiger der Saison gekürt. Es sind jetzt drei Kandidaten in der Endaussage. Er ist einer davon. Das ist ein Meilenstein für die Schweizer Eishockey.
Ist ein Meilenstein für die Schweizer Eishockey. Kommt nicht ganz unerwartet. Ich meine, er zählt schon seit, sage jetzt, 5-6 Jahren zu den Top-Tees in dieser Liga. Er hat natürlich mit seinem Stil auch, mit seinem Offensiven, mit seinem Schlittschuhlauf, mit seiner Ausstrahlung, tut er auch Haufen dazu, dass er so populär ist. Vor allem in Nashville. Nashville selber hat ein bisschen etwas verloren, ein Step. Wir werden schauen, wie die aus dieser Pause und Krise rauskommen. Aber der Josi selber ist natürlich ist eine Galionsfigur für den Club und ist ein Aushängeschild für das Schweizer Hockey, wo jetzt mit dieser Nomination nochmal einen neuen Glanz erfährt. Also kann man nur stolz sein drauf.
Ja, muss man. Und jetzt hoffe ich, dass man in der Schweiz irgendwie, also mein Eindruck ist, dass er daheim in der Schweiz eigentlich immer noch massiv unterschätzt wird. Einfach durch das, dass, keine Ahnung, die Matches nachgespielt werden. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht so genau, wie gut das der eigentlich ist. Also dann, wenn wirklich...
Das wäre schade. Also ich glaube, die Hockey-Fans wissen
das. Hockey-Fans schon. Also der durchschnittliche Sportfan. Also wenn wir einen Schweizer Fußballer hätten, der unter den Top-3-Verteidiger der Welt wäre, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dann wäre das Primborium deutlich grösser. Das finde ich, ja, find ich fast schade. Ich glaube, das Bewusstsein...
Fußball und Hockey nicht vergleichen. Fußball ist global populäre und dominante Sportart. Hockey ist ein Nischenprodukt in Nordamerika, Nordeuropa, bei uns in Westeuropa gespielt wird. Nur schon über die Grenze gehst du nach Italien.
Bruno Zarillo.
Stärker.
Das ist auch dort eine grosse Nummer.
Die Franzosen haben hervorragende Spieler rausgebracht, immer wieder, aber einfach nicht so eine Breite. Also, der Sport ist bei uns populär, weiter unten dann eher nicht mehr. Also, Griechen zum Beispiel, jetzt nicht bekannt als Hockey-Nation, ich glaube, die Schwellenländer. Und es gibt halt nicht so viele Nationen, die tatsächlich Hockey spielen. Darum konzentriert sich das auf wenige Nationen. Und bei uns merkt man, in der Schweiz haben wir etwa eine gleichmäßige Verteilung, also in der Stadien gleich viele Hockey-Fans wie Fußballfans, was ja eigentlich ungeheuer schwierig ist zu erreichen für den Sport in Westeuropa. Dass man nur schon weiter raufschaut, Deutschland, Hockey, völlig unbedeutend, im Vergleich zum Fußball im Punkt
im Vergleich zum Fußball,
Zuschauer aufmarsch, oder? Ja. Du hast zwei, drei Zentren, wo richtig Leute generieren, und sonst gibt es nur Fußball.
Das kann man so, ja, ist eine schöne Erklärung. Gleichzeitig, also sonst sind wir ja immer froh, wenn ein Schweizer irgendetwas im Gut ist. Also im Skifahren, das wird an noch weniger Orten ausgeübt als Eishockey. Im Schwingen gibt es gar keine Konkurrenz, da sind wir auch wie wahnsinnig dran. Schwingen,
im OL, Orientierungslauf,
hallo?
Telegen, Sport,
ja, genau, auch nicht. Genau, dort gibt's, also gibt es jetzt schon eine Weile, aber ich habe das erst vor kurzem gesehen, haben sie jetzt so animiert, ist die Karte jetzt so animiert, wenn du so siehst, wo im Wald, dass, in welchem Gebüsch, dass irgendwie der Läufer sich gerade zu orientieren versucht.
Das ist nichts für der Fernsehzuschauer.
Man versucht Innovation, nichts gegen Langlauf. Entschuldigung. Ja. Dario Colonia, immerhin noch einer unserer Nationalheiligen. Nein, ja, Roman Josi.
Aber Langlauf im Fernsehen, also das ist, wenn einem zuschaust, der auf dem Laufband läuft.
Ja, nein, also Landschaft weißt erstens
nicht,
schöner.
Weißt nicht, wo er ist, weißt nicht, wie schnell das er ist, man kann sich es nicht vorstellen. Oder?
Gut, das ist im Velofahren das gleiche Problem. Und gleich hat zum Beispiel die Tour de France fasziniert mich dann gleich jedes Mal wieder irgendwie. Auch wenn ich das Gefühl habe, ja, jetzt flache Etappe, jetzt rollen sie wieder. Und dann die letzten 30 Kilometer sind aber gleich gut.
Aus und du siehst immer, wie weit jetzt
rum. Das ist ja im Langlauf gleich.
Nein.
Natürlich.
Im Langlauf hast du das Gefühl, die sind irgendwo in einem Studio, wo sich hinten so eine Wand dreht mit Bäumen und Schnee. Und
Quatsch.
Die laufen ein bisschen und dann sagen sie den einen, wieder gehen ein bisschen zurück, gehen aus dem Bild. Nein, da weisst du nicht, was los ist. man weiß es
nicht. Gräferische Verschwörungstheorie.
König von Schweden hat übrigens sehr schön formuliert, was er vom Wasserlauf hält, nämlich Abstand oder gar nichts.
Das ist ein schönes Bomo.
Sie laufen und laufen und laufen und nichts passiert. Oder? Das ist eigentlich das, was Langlauf am Fernsehen bestens zusammenfasst. Aber dort sind wir nicht gewesen. Wir sind beim Romagnosi gewesen, wo Norris Trophy nominiert ist. Norris Trophy, nochmal anzumerken, für den besten Verteidiger. Das heisst, ausdefiniert für den Verteidiger, der sämtliche Stärken und sämtliches Talent am besten auf dieser Position vereinigt. Es gibt ja immer ein bisschen Kontroverse. Wenn der beste Verteidiger gehört wird, ist jetzt das der beste verteidigende Verteidiger oder der beste Offensivverteidiger? Man ist sich nicht so ganz klar. Einmal hat man versucht, das ein bisschen aufzuschlüsseln, aber es geht einfach immer darum, dass am Schluss der Verteidiger, der die Norris Trophy gewinnt, muss auch recht viel Scorepunkte
haben.
Also einer, der einfach nur solid ist, wirklich defensiv seinen Job macht, eigentlich sinnbildlich wäre für einen Verteidiger, das allein lange nicht. Er muss noch einen gewissen Glanz versprühen, was man eigentlich auch verstehen kann.
Ja,
der Josi also, macht das. Also
abgesehen davon muss man sagen, ist er so defensiv durchaus solid. Da reden wir jetzt nicht von irgendeinem, der nur nach vorne irgendwie Feuerwerk fabriziert und hinten völlig überfordert ist. Er spielt Schlüsselminuten auf beiden. Also,
das ist nicht das, was ich gesagt habe.
Nein, ich weiss, ich sage nur, dass nicht, dass der Eindruck entsteht.
Nein, überhaupt nicht. Aber es braucht noch ein gewisses Quäntchen
Flavor.
Offensiver Glanz.
Glamour.
Ein bisschen Eleganz und so weiter. Einer, der nur solid verteidigt, das langt nicht.
Nein, das langt nicht.
Für die Position.
Am Schluss wird es aber wahrscheinlich der Herr Hetman jetzt, glaube ich, weil Name Recognition am Schluss irgendwie gleich, glaube ich, noch relativ wichtig ist bei dieser Art von Wahl. Und wenn einer hast, der irgendwie einfach schon drafted worden ist vorne und seit Jahrzehnten für Qualität steht.
Viktor Hedman.
Würde der Viktor Hedman, der Schwede von Tampa Bay, würde ich wahrscheinlich mein Geld schon nur wegen dem draufsetzen. Auch wenn wir auf Romagnosi hoffen. Schnell weiter.
Baseball geht los.
Endlich.
Hat Herr Gysi da aufgeschrieben. Baseball geht los, was früher Schweizer natürlich, das versetzt uns unseren Jubelsturm.
Also ein Land.
Baseball-Saison geht los in Amerika.
Genau. Das Land, also die Schweiz, man merkt, das ist ja Baseball verrückt. Wie damals, wo Kalingi allem davon gesegelt ist. Das Land in Aufruhr heute, wo ich da mit der S-Bahn am Bahnhof Stadelhofen gefahren bin. Die Leute haben nur noch über den Opening Day am Donnerstag geredet. Nein, Blödsinn natürlich.
Wäre schön, wenn es so wäre.
Kreit natürlich kein Hahn an. Interessant ist, man hat lange müssen warten. Eigentlich wollte ich im April anfangen zu spielen. Anfang April, Ende März sogar, glaube ich, ganz genau. Irgendwie ist immer in den letzten Märzwochen ist Opening Day. Jetzt hat man da, logisch, wie es durch die Corona-Pandemie gemerkt, ja, ist vielleicht nicht eine gute Idee. Die Saison drastisch verkürzt. Für Leute, die sich mit Baseball nicht so viel beschäftigen, kurz festheben, statt 162 Qualifikationsspiele pro Team werden jetzt noch 60 absolviert. Und für einen oder anderen Purist ist das schon jetzt keine richtige Baseball-Saison mehr. Weil jetzt könnte auch ein Überraschungsteam vorne mitmischen. Tut dir das auch besorgen?
Nein. Das schürt meine Hoffnung, dass meine Mets vielleicht irgendetwas reissen könnten. Gute Werfer, also gute Bullpen mit Pitcher haben wir meistens gehabt in den letzten Jahren, wenn sie einfach nie basteln gekriegt. Aber
gut.
Grundsätzlich werden sich die Favoriten nicht durchsetzen. Auch in einer kürzeren Saison habe ich das Gefühl. Das sind die Qualität, die du dort einfach hast oder nicht hast, die ist wirklich massgebend in einem Sport, der furchtbar linear funktioniert. Also du hast einen Werfer und einen, der schlägt und die stehen. Da ist keine Bewegung drin, es gibt keine Gruppendynamik mehr oder weniger. Gut, wenn du mal einen Lauf reinkommst.
Dann wahrscheinlich schon, glaube ich, das kann man schon sagen.
Es bewegt sich eigentlich nichts. Es wird auch viel mit Statistiken geschafft, was wahnsinnig interessant sein kann, wenn man sich dafür interessiert. Wenn man sich nicht dafür interessiert, dann eben halt nicht. Aber eben, ein riesen Unterschied.
Weiß ob du
60 Spiele hast oder 160, 162, um ganz genau zu sein, ist das etwas ganz anderes. Ich finde es gut, dass man etwas versucht und das spricht eigentlich immer für die Nordamerikaner, mit ihren Profiligen. Sie versuchen immer noch irgendwie etwas zu machen, wo dann auch einen gewissen Reiz ausstrahlt.
Ich bin jetzt gespannt. Also an und für sich fände ich gut, dass, also ich finde es grundsätzlich reizvoll, die 60-Spiel-Saison, also eben über die lange, also der Hintergrund von dieser 162-Spiel-Saison ist natürlich auch eben, dass sich am Schluss die beste Mannschaft tatsächlich durchsetzen soll. Und wenn das durchmalst, 162 Match, ja, dann ist ein Überraschungsteam, kannst du eigentlich vergessen, das kannst du nicht durchhalten. 60 Match hingegen, ja, ist nicht unrealistisch. Also wer weiß, vielleicht sind plötzlich irgendwie die Miami Marlins oder wer auch immer, das ist so der Witz, der im Moment kursiert, die sind seit Jahren jetzt absichtlich schlecht, versuchen da irgendwie Lohnkosten zu senken und möglichst da an gute junge Spieler zu kommen, um dann irgendwann in mittelfristiger Zukunft gut zu sein. Wer weiß, vielleicht übertrumpfen die plötzlich auch. Aber ja, keine Ahnung. Also Favorit sind so die üblichen Verdächtigen von den letzten Jahren. New York Yankees, Dodgers, Oakland A's wieder einmal. Du hast Shins Moneyball kürzlich wieder geschaut, habe ich gehört.
Kann ich nur jedem empfehlen. Sowieso, wer sich ein bisschen für Baseball interessiert, werden die schon gemacht haben, Moneyball. Sollte man eigentlich jetzt vor Beginn von der Saison ausstrahlen, so wie Jotte, jedes Mal, wenn es ein Unabhängigkeitsreferendum gibt, Braveheart zeigend. Wobei, dann müsste man auch Trainspotting zeigen, dass man beide Seiten vom Schottischen da sein, kennenlernt. Macht man aber auch nicht. Also Moneyball ist ein bisschen Stopp für die Oakland A's natürlich, der Manager Billy Beane, der angefangen hat, die mit Statistiken zu arbeiten. Die Smart Stats, das kommt eigentlich von dort. Leider hat man das nachher ausgedehnt auf sämtliche Sportarten.
Wieso leider?
Weil das nicht überall gleich funktioniert, eben weil Baseball sehr linear ist. Also du hast einen, der wirft und einen, der schlägt. Du siehst, wo der Ball hinfliegt, wo der hinwirft. Schlägt der andere oder nicht. Im Mannschaftssport zum Beispiel wird es unglaublich schwierig, das so rauszukombinieren, weil gleichzeitig 10 oder 12 oder weiß ich wie viele Leute auf einem Platz rumlaufen und sich gegenseitig beeinflussen und auch mit anderen Zusammenstellungen. Das gibt es im Baseball nicht. Da wirft einer und einer schlägt zum Beispiel.
Und einer versucht dann auch zu fahren.
Viel einfacher, ja.
Ja, das aber definitiv.
Sehr interessant. Also das Prinzip ist ja im Baseball nicht, dass alle gleich viel Geld ausgeben dürfen, sondern die einen geben massiv mehr aus als alle anderen und Oakland A's haben versucht, eben durch die Statistik rauszudüfteln, welche Spieler können wir preisgünstig holen mit unserem Budget und gleich konkurrenzfähig sein.
Ja, also eigentlich Baseball...
Das Gegenteil von dem, was ZSC1 machen, wo einfach immer mehr Geld ausgeben für die Spieler, die sie gerne hätten und so der Konkurrenz alles abjagen.
Das ist
also eigentlich New York Yankees, das böse Imperium vom Schweizer Hockey.
Kann man so kurz zusammenfassen, schön an der Seitenhieb. Nein, aber mit den A's und Tampa Bay Rays, die darf man glaube auch erwähnen, zwei Teams mit relativ kleinem Budget, wo die Saison sich gute Chancen dürfen ausrechnen. Also wo sich auch in einer langen Saison dürfen gute Chancen ausrechnen, da vorne mitzumischen. Der Punkt ist dann einfach dort eben, die werden nach ein, zwei Jahren dann normalerweise zerpflückt, wenn die Spieler irgendwie neue Verträge brauchen und dann lieber noch jemand anderes unterschreiben. Dann muss man wieder von vorne anfangen mit aufbauen. Aber eigentlich Baseball, so vom Businessmodell her, am ähnlichsten im europäischen Fußball, was das angeht. Kann man glaube ich sagen.
Ich habe jetzt gesagt Ambri.
Ja, das habe ich das gehört und bin begeistert.
Ambri muss auch immer arbeiten für Leute wie der Spieler, wie der Kubalik oder der Hofer, weil sie anderswo deutlich mehr verdienen könnten von der Arbeit wieder neu. Das finde ich sehr reizvoll für einen Manager, statt einfach mehr zu zahlen.
Das ist sehr reizvoll. Das ist einfach reizvoll. Ein bisschen unfair, wenn man wahnsinnig gut arbeiten muss. Und am Schluss,
ja.
Eben, irgendwann hat dann der Billy Beane müssen feststellen, my shit doesn't work in the playoffs, hat er glaube ich mal berühmterweise vor sich hergeschumpfen. Nachdem eben die Stichprobengröße in den Playoffs so klein ist, dass eine Statistik nicht mehr wirklich voraussagt, wie eine Serie über 5 oder 7 Spiele ausgeht. Das ist dann das Brutale.
Das sowieso das, was all diese Statistiken ein bisschen infrage stellt, dass der mentale Einfluss von der Playoff-Serie, der Einfluss, wo das Ganze eben auf die Spieler hat, nicht mehr vergleichbar ist mit der Erhebung von den Statistiken in der Regular Season im Normalfall. Also,
zum
du
einen,
kannst einfach nicht vergleichen, du kannst die Dynamik nicht mehr steuern.
Und du hast eben, zum einen sicher das und zum anderen hast, also die Dynamik gibt es ja wahrscheinlich in irgendeiner Form auch in einer Qualifikation, sicher nicht mit dem gleichen Druck und sicher nicht mit den gleichen Emotionen, aber du hast also in den Playoffs schlicht weniger Match, oder? Also ich glaube, auf das hätte er in diesem konkreten Fall auswählen. Also über 162 Matches oder auch bis zu einem gewissen Grad über 60 Matches tut sich so eine Statistik irgendwie einpendeln und dann am Schluss ist es irgendwie im Endeffekt so, wie du das Gefühl hast, kommt es raus. Über 7 also, Matches in den Playoffs also, eben nicht. Aber der Herr also Kessler wird zum Endspurt
gehen. Es geht so also nicht weiter.
Ich rede mir in den Arsch.
Endspurt.
Kein Spiel mehr hat der Club, den ich nicht aussprechen kann in der Türkei, gehört dem, oder ist dem Erdogan, sein Lieblingsclub auf jeden Fall, ist Meister geworden als Überraschung.
wirklich eine Überraschung. Ich weiss nicht weiss unbedingt.
Also, türkischer Fußball ist jetzt nicht mein Steckenpferdchen, muss ich ehrlich sagen.
Nicht so eine riesige Überraschung.
Eher nicht.
Man ist reich alimentiert vom Herrn Erdogan, seinen Freunden vor allem, also aus regierungsnahen Kreisen vor allem. Sehr wenig Fans, eigentlich ein Retortenclub, erst seit ein paar Jahren wirklich in der obersten türkischen Liga mitspielen, vorher so eine bessere Werkstruppe gewesen. Also ja, so richtig sexy weiss ich nicht. Man hat sich Altstars geleistet und der Gökhan Inler, der dort jetzt den Kübel stemmen
durfte. Altstars und der Gökhan
Inler. Immerhin. Gökhan Inler ist gute ist junge 36, Entschuldigung.
Ja, nichts gegen das Alter.
36-jähriger Altner kann kein Altstar sein. Kann ich dir sagen, als 36-jähriger Altner.
Wie hoch ist die Lebenserwartung für den durchschnittlichen Altner?
Ja, sehr, sehr hoch. Oder?
26. Nehme ich an, oder? Bei dem Nebel.
Oder? Würde ich nicht sagen. Also, die Luft ist hervorragend, oder? Eben. Also, ja. Nachher natürliche Feinde hast du eigentlich nicht, weil es verirrt sich fast nie irgendjemand dorthin.
Ja gut,
Freiwilliger
muss nicht. Durchschnittlich Oldner ist natürlich sehr aggressiv.
Was?
Wieso? Hängt zum Kannibalismus nicht mehr an. Also, der Feind ist im eigenen Dorf oder ist es eine Stadt?
Es ist eine Stadt.
Stadt.
Absolut. Ja. Mit einem grossen Bahnhof. Was man sicher kann sagen, Autokraten ganz vorne dabei in der Champions League nächste Saison mit Man City, wo zu Abu Dhabi zuzurechnen ist, PSG, das Emirat Katar und dann Zenit St. Petersburg, wo Wladimir Putin nahe steht, jetzt auch noch Basak Sehir.
Ah, jetzt haben wir es ein paar Sachen hier.
Das ist mit dem Herr Erdogan verwandelt ist. Und
stell dir vor, wenn der FC St. Gallen kommt mit einer Schützengarten Milliarden im Knick.
Ja gut, das.
Dann wird es dann richtig
interessant. Das finde ich eben jetzt tatsächlich blasphemisch, wenn man den FC St. Gallen mit dem Herrn Erdogan in Verbindung
das bringt. Das hast du jetzt gemacht.
Nicht? Nein, du.
Nein, ich habe nur gesagt,
eine Überleitung.
Ich habe nur gesagt, die kommen dann mit der Hilfe, nein, haben sie nicht, aber mit der moralischen Hilfe, mit der virtuellen Hilfe von Schützengarten schafft es der FC St. Gallen bis in die Champions League.
Und wir schaffen es mit ein bisschen moralischer Unterstützung zügig durch den Endspurt, durch den Golf. Der Herr Rahm.
John Rahm.
Spanier. Hat gewonnen am Wochenende. Hat noch irgendwie Drama erlebt auf der Schlussrunde und ist jetzt Nummer 1.
Nicht Drama.
Schnell.
Er hat noch zwei Strafschläge gekriegt vor einem Chip, hat sich der Ball leicht bewegt, hat aber gleich mit drei Schlägen Vorsprung gewonnen. Der John Rahm, 25-jähriger Spanier, jetzt Nummer 1 in der Welt. Der zweite Spanier erst nach dem Seve Ballesteros und ist ein wunderbarer Typ zum Zuschauen. Dreht sein Herz immer auf dem Ärmel, also die Emotionen sind erkennbar, er täubelt, er jubelt. Wunderbar zum Zuschauen. Hat gewonnen in Muirfield Village, das ist ein Memorial Tournament. Sehr schwieriger Platz gewesen. Mit starkem Wind, ausgetrockneten Greens, die fast nichts angenommen haben. Also Favoriten, die man am meisten genannt hat. Bryson DeChambeau ist schon, hat den Cut nicht geschafft, am Freitag schon ausgeschieden. Also wunderbar gewesen. Zum Schauen, John Rahm Nummer 1. Wie lange werden wir sehen? In Italien, Juventus, noch schlimmer als in Deutschland. Vor dem 9. Titel in Serie. Also wo ist dort die Spannung?
Niene. Ah. Nein, schade. Eigentlich könnte man da, ich weiss nicht, man wünscht den Italiener auch, einen Billy Bean, der da statistisch untermalt irgendwie einen oder anderen Schnippli schlägt. Oder vielleicht muss man sich auch gleich überlegen, das alles neu zu organisieren. Ich weiß nicht. Also, wir haben ein Problem. Ein Problem könnte auch Alex Wilson haben. Dem hockt der Silvan Vicky, Basler Sprinter, verfolgt Basler Sprinter im Knick. Am Freitag in Bern beim Citius-Meeting. Der Vicky wieder über 100 Meter am Start und nimmt jetzt den 100-Meter-Rekord vom Wilson ins Visier. Und Angst haben.
Ich weiß nicht, wo ist der Rekord?
10.08.
10.08. 100 Meter Rekord. Das laufe ich mit ein bisschen Rückenwind in Mexico City, wahrscheinlich auch noch in meinen Red Wing Boots.
Bin ich spannend.
Also 10.08 ist eigentlich Referenz, oder? Über 100 Meter, muss ich sagen. Ich sage, der schafft das. Der schafft das. Von mir aus.
Top, auch
nicht, solange es nicht unter 10 Sekunden ist, müssen wir eigentlich nicht über das reden. Nochmal zum FC St. Gallen. Stolpert St. Gallen nach der Niederlage gegen Thun jetzt auch in Basel? Ja. Das wollen wir ja nicht, oder?
Es ist aber leider so. You heard it here first. Jetzt ist die Luft ein bisschen aus. Basel hat dann doch einigermaßen robust noch, also sicher vernünftige Gradmesser. Und jetzt nach dem Nackenschlag, Behauptung, die psychologische Geschichte, nein, die schlägt jetzt halt zu. St. Gallen verabschiedet sich leider vorzeitig aus dem Meisterrennen. Aus dem Rennen hat sich auch... Ja, hallo. Aus dem Rennen hat sich auch der TÜV Tom verabschiedet in Jerez de la Frontera.
Jerez.
Ist er im Kiesbett gelandet.
Ist mit seiner Husqvarna wieder einmal ins Kiesbett rausgerastet. Kein Husqvarna. Nicht raus. Entweder... Was hat er? Jetzt hat er doch neue Bremsen gehabt, innovative.
Nein, die anderen haben sie abgeschaut.
Ja.
Das ist
ja,
der
gut,
Punkt.
Hat sie ja gleich noch gehabt.
Ja, ich nehme es an, ja. Aber wenn die anderen das Gleiche haben, hast du keinen Vorteil mehr. Oder? Das ist wie wenn im Simon Ammann auch nach einer Bindung anfangen. Ja, was willst du machen?
Keine Einheitsbindung oder eine Einheitsbremse. Das würde ja Sinn machen, dass man den besten Pilot hat zuvorderst.
Also, TÜV Tom. Aber ich möchte...
für den Tom auf seinem Gerät, was es auch immer
ich
ist.
Ja. Aber ich bin ja Fan vom TÜV Tom. Ja. Jetzt am Wochenende hat er die Chance, alles wieder gut zu machen. Macht er es?
Ja, wenn er auf Bremsen verzichtet, das mal.
Okay.
Dann macht er es.
Ah, ist nein. Es ist immer eine Frage vom Mass. Oder? Die Frage ist, wann bremse ich und wann gebe ich Gas?
Ja, und wann macht er mal eine Vollbremsung und hört auf mit dem Seil? Ja, das wäre mal
soll weitermachen. Ja. Soll weitermachen. Also, wir hören jetzt sicher auf.
Jetzt hören wir auf.
Es ist höchste Zeit. Ich glaube, wir waren einigermaßen säck heute.
Herrlich.
Ja, fantastisch.
Viel Spass beim Zuhören.
Also, da haben ja die Leute hoffentlich gehabt. Ausser sie haben ja Schluss gespult. Es gibt ja die Leute, die zuerst die letzte Seite von einem Buch lesen und dann erst vorne anfangen. Vielleicht gibt es Leute, die Podcasts auch so hören.
Die Leute habe ich jetzt angesprochen.
Also, man, du bist ein Fuchs einfach. Irgendwie. Ja. Denkt an jede Zielgruppe. Mhm. Und da gibt einfach den Leuten, was sie wollen.
Siehst.
Was wir wollen, ist auch klar, wir hätten gerne Abos, Spotify, iTunes, wo auch immer sonst man auf Abonnieren kann klicken kann. Das hat zwei Vorteile. Zum einen, vor allem für uns, unsere Zahlen sind stabil. Und zum anderen, für die, die es tatsächlich interessiert, sie haben den neuesten Podcast immer top aktuell auf dem Empfangsgerät, was auch immer das denn ist. Meistens einen Tag früher, bevor er dann tatsächlich beworben wird auf der Blickseite. Also
ja.
Nicht so eine schlechte Idee, auf Abonnieren zu drücken. Wir drücken jetzt auf den Stopp-Knopf, bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke vielmals, Ade.
Ade.